in der heutigen Zeit sehe ich meine Aufgabe als Arzt als erstes darin, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern dann Menschen auch einzuladen, zu motivieren, zu inspirieren, Neues auszuprobieren und Lust zu bekommen auf ein Leben, das sehr viel länger, sehr viel wacher sein kann als das alte.
Das ist schön, wenn man sich einfach auch mit der Perspektive wirklich darauf konzentriert, was habe ich eigentlich gerade Tolles?
Wie kann man das Leben aus einer anderen Perspektive sehen? Wie kann man mehr Mitgefühl, mehr Dankbarkeit, mehr Glückspilzbewusstsein in sein System reinbringen?
Age Badge, dein Longevity-Podcast, bei dem Gesundheit Spaß machen darf. Was musst du tun, um länger zu leben? Und was sind die Trends der Zukunft? In meinem Podcast lade ich führende ExpertInnen ein und lerne gemeinsam mit dir von den Besten der Besten. Snackable Fachwissen, verständlich erklärt und alltagstaugliche Hacks für mehr Vitalität und Glow. Ich bin Vian, absolute Longevity-Nerdin, Biohackerin und Unternehmerin. Viel Spaß!
Willkommen beim Der Longevity Talk, heute mit Dr. Ingfried Hobart zum Thema Wissenschaft und Weltmedizin. Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, denn Ingfried Hobart ist ein Arzt, der moderne Diagnostik und ein tiefes Wissen über alte Heiltraditionen verschiedener Naturvölker vereint. Er leitet die ganzheitliche Praxis am Steinhuder Meer, bildet in seiner Ethno-Med-Akademie Ärztinnen und Coaches aus und bringt weltweit gesammelte Heilkunst aus über 40 Ländern, dazu kommen wir gleich, lieber Ingfried, ins Hier und Jetzt. Er hat, glaube ich, jetzt mittlerweile über 20 Bücher geschrieben, in denen jeweils der Dalai Lama sein Vorwort auch geschrieben hat. Und ja, er verbindet einfach die moderne Medizin mit der Ethnobotanik auf eine ganz, ganz intelligente und holistische Art und Weise. Und ich freue mich ganz doll auf diese besondere Folge. Herzlich willkommen, lieber Dr. Ingfried Hobart.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Vielleicht hast du Lust, einmal etwas über dich zu erzählen. Das ist ja wirklich so vielschichtig. Du bist ja eigentlich um die ganze Welt gereist. Du hast mit den indigenen Völkern zusammengelebt. Du warst im Amazonas. Du hast so viel Weltmedizin inhaliert in über 4 Jahrzehnten. Und gleichzeitig bist du ja auch klassischer Mediziner im ganz herkömmlichen Sinne. Wie passt das zusammen und was hat dich dazu gebracht, diesen Weg zu gehen?
Naja, nach dem Studium war es so, dass ich gesagt habe, Leute, das soll jetzt alles gewesen sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und so bin ich natürlich dann auch nach meiner Krankenhauszeit dann in den Urwald gegangen zu anderen Kulturen und habe mir jedes Jahr ein anderes Land vorgenommen und habe geschaut, was haben die Menschen dort hervorgebracht, was über die Jahrtausende, was hat sich bewährt, was hat sich so bewährt, dass es bis zur nächsten Generation weitergegeben wurde und dann immer wieder weitergegeben wurde, weil es funktioniert hat. Und daraus ist eine ganze Schatzkiste der Weltmedizin geworden, wo das Beste zusammengefasst ist, was heute auch bei uns im Westen gut anwendbar ist. Und das habe ich jetzt seit 45 Jahren hier in meiner Praxis am Steinhuder Meer auf den Prüfstand gestellt, auch auf den wissenschaftlichen Prüfstand, um zu schauen, warum wirken bestimmte Heilpflanzen, was sind die Inhaltsstoffe und wie viel Milligramm dieser Inhaltsstoffe muss man einnehmen, um eine bestimmte Wirkung sicher erwarten zu dürfen. Und das ist das, wo ich jetzt bei meinen Patienten sehr schöne Erfolge mit ihnen zusammen feiern kann, weil diese Hochdosis Naturmedizin ist in der Lage, 80% aller schulmedizinischen Mittel überflüssig zu machen.
Wahnsinn. Ich meine, das ist natürlich auch eine Wahnsinnszahl. Ich glaube, sind wir in Deutschland oder in den westlichen Ländern einfach auch noch sehr konträr, weil wir eben in diesem System aus Krankenkassen und eben nicht Gesundheitskassen leben und Prävention nicht ganz so groß geschrieben wird wie Symptombekämpfung. Gab es denn in deinem Leben, du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, gab es einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, hey, ich möchte über die Schulmedizin hinausgehen und wirklich in die Naturmedizin gehen?
Jetzt eine kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Langlebigkeit ist nicht nur ein Thema hier im Podcast, sondern auch in meinem Startup Young aus Berlin. Unsere Zellverjüngungskur hilft dir, deine Vitalität und dein Glow zu bewahren, und zwar in jedem Alter. Mit nur 2 Produkten täglich, die 28 wissenschaftlich fundierte Wirkstoffe enthalten, wie Spermidin, Quercetin, Astaxanthin, Coenzym Q10, Resveratrol und viele mehr, versorgst du deinen Körper optimal. Besuche also heute noch unseren Shop www.young.life und nutze den Code VIAN20, um 20% Rabatt auf deine Zellverjüngungskur zu erhalten. Mehr Infos findest du auch in den Shownotes. Beginne also heute noch deine Reise zu mehr Glow und Vitalität. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Ja, es gab immer wieder ganz besondere Ereignisse, ob es jetzt in Madagaskar war oder bei den Maasai. Ich war in der Covid-Zeit noch bei den Maasai, um da zu schauen, 4 Wochen dort gelebt, zu schauen, warum haben die kein Covid. Ich war im Kap Horn da unten, da gab es auch besondere Erlebnisse auf Hawaii bei den Kahunas. Aber am meisten berührt haben mich die Begegnungen mit Amchi-Ärzten in Ladakh, in Tibet, natürlich die Begegnung mit dem Dalai Lama, seinem Leibarzt im Enzitang-Krankenhaus, aber auch ein Orakel spielte mal eine Rolle, ein Orakel im tiefsten Indien, ein Orakel, das der Dalai Lama auch regelmäßig besucht. Und dieser Mann lebte in einer Höhle seit etwa 20 Jahren und hat diese Höhle nicht mehr verlassen, weil er von den Chinesen mal lange im Gefängnis gefoltert wurde und kein Licht mehr vertragen konnte. Und ich war lange in dieser Höhle und er hat mich analysiert, hat nur meine Hand gehalten und hat dann, ohne mich zu sehen, und ich weiß bis heute nicht, wie er aussieht, weil es war so dunkel, dass man noch nicht mal die Umrisse erkennen konnte, aber ich habe seine Hand gespürt, die sich wie so eine warme Teddybärhand anfühlte. Und absolut nicht triggerbar. Man hatte das Gefühl, man ist hier mit etwas in Verbindung, was über allem schwebt. Ja, und er hat mir Sachen dann gesagt, die mich sehr, sehr berührt haben. Ich habe da sehr viel geweint. Also es waren sehr, sehr, sehr tiefgreifende Erlebnisse, die da kamen. Und was so ein Mensch rausfühlen kann, wenn er nur in Körperkontakt ist und wie stark er sich dann an ein größeres Feld andocken kann und daraus aus dem Feld Informationen ziehen kann. Das hat mich sehr ermutigt, weiterzuschauen, was haben andere Kulturen hervorgebracht über die Jahrtausende, was können wir nutzen, was gibt es sonst noch zwischen Himmel und Erde, dass wir an Ritualen nutzen können, um unser Leben leichter zu gestalten. Denn egal, wo ich auf der Erde war, es waren über 40, fast 50 Länder, auch Borneo, also bis in die hintersten Winkel der Welt, überall habe ich Menschen kennengelernt, die Erfahrung gemacht haben und ihre Generationen zuvor auch, die Erfahrung gemacht haben, dass es etwas gibt, was der Kopf so nicht greifen kann. Dass es etwas Größeres gibt, mit dem man in Verbindung treten kann. Und sie alle haben unterschiedliche Rituale, Techniken gefunden, sei es Tänze, sei es an bestimmten Felsformationen, bestimmte Zeremonien abzuhalten, seien es Meditationen, Gebete oder diese Vielzahl von Techniken, Yoga, Tai Chi, Qigong und so weiter. Alles Techniken, um in Verbindung zu treten mit diesem Unbenennbaren, mit diesem Ungreifbaren, wo aber jeder die Erfahrung gemacht hat, da gibt es etwas zwischen Himmel und Erde. Und wenn wir damit verbunden sind, lässt sich dieses Leben leichter leben. Ohne dass wir dazu zu tief in das Bodenpersonal der Religionen einsteigen, sondern nur dieses große Big Picture halten und diese Verbindungstechniken, um in dieser Verbindung zu sein, die sind wichtig und insofern ist Spiritualität ein ganz wertvoller Bestandteil der Medizin, meiner ganzheitlichen Medizin. Und ich bilde seit über 25 Jahren Ärzte für die Ärztekammer Hannover in Naturheilverfahren aus. Und hier spielen diese nicht nur die psychosomatischen, sondern auch die spirituellen Aspekte eine große Rolle. Und die möchte ich nicht missen. Und da bin ich weiter auf Spurensuche, wie wir dieses spirituelle Wissen mehr integrieren können, auch in die Longevity, in die Anti-Aging-Medizin.
Wow, also Ingo, das war jetzt eine ganze Menge an Informationen und auch ein sehr, also erstmal vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Bevor du es gerade auch gesagt hast, dass wenn ein Mensch eben mehr ins Spüren geht und ins Fühlen, ohne mit den Augen sofort alles zu sehen und dadurch auch zu bewerten, zu entwerten, dem ganzen Label aufzudrücken, ist, glaube ich, einfach eine ganz besondere Art, in Verbindung zu gehen oder auch zu spüren, wie geht's mir, wie geht's dem anderen. Ich glaube, jeder, der jetzt gerade zuhört, und vielleicht jetzt im ersten Moment denkt beim Zuhören, Mensch, Jetzt sprechen wir über Gesundheit, wir sprechen über Weltmedizin. Jetzt kommt das spirituelle Thema auch dazu, weil ich einfach auch weiß, dass da draußen immer noch ganz viele Labels diesem Thema aufgedrückt werden. Ich glaube, wir wissen alle, dass das mentale Thema unsere Longevity, unsere Gesundheit maßgeblich beeinflusst. Wir wissen alle, unser Körper kann so gesund sein, wie es nur geht. Wenn wir aber psychisch nicht in der Lage sind, von der Energie her, vom Resonanzfeld mit anderen Menschen, unser Leben so zu leben, dass wir glücklich sind, dann wird der Körper irgendwann nachziehen und vielleicht sogar Krankheiten produzieren, bis wir zuhören. Die Geschichte ist wirklich wahnsinnig berührend. Da könnte ich jetzt natürlich noch viel tiefer drauf eingehen. Das würde mich persönlich interessieren. Das ist, glaube ich, auch jetzt mittlerweile in Großstädten angekommen ist. Das ganze Jahr Meditation. Es gibt auch Rituale, die jetzt auch in Großstädten angekommen sind, die ich persönlich als Vianen so semi-gut finde, weil sie oftmals auch so ein Spiritourismus sind, wie die großen Ayahuasca-Zeremonien, die dann, glaube ich, nicht ganz so traditionell durchgeführt werden wie woanders. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein Erfahrungsschatz aus über 40 Ländern einfach auch dass das einfach auch einen prägt. Wenn man eben sieht, dass gewisse Völker nicht krank werden, weil sie gewisse Rituale haben, eine Pflege, eine Verbundenheit, aber eben auch eine Naturmedizin, kann man wahrscheinlich in der eigenen Praxis, wie du es gerade beschreibst, gar nicht mehr anders, als diese ganzen Phytoheilstoffe auch einzusetzen.
Um die Naturmedizin, die natürlich ihr volles Wirkspektrum nur dann entfalten kann, erstens, wenn wir gesund werden wollen, wenn wir in Balance ins Gleichgewicht kommen wollen und auch bereit sind, gewisse Minimalrahmenbedingungen zu schaffen durch eine Ernährung, die eben nicht lebensfeindlich ist, nicht? Durch regelmäßige Meditation, durch Handyfasten und tiefen Schlaf, ohne dass wir vorher unser System noch mit Elektrosmog aufladen. Also es braucht einfach Rahmenbedingungen, die passen müssen. Und dann kann Hochdosis Naturmedizin auch ihr volles Wirkspektrum entfalten. Ja. Aber es braucht gerade in der heutigen Zeit der Ablenkung, nicht, der permanenten Versuchung, in Social Media tiefer einzutauchen und immer wieder reinzugehen. Gerade in solchen Zeiten braucht es Rückzug, braucht es Stille und braucht es gute Resilienztechniken. Denn wir sehen heute gerade die jüngere Generation, aber auch uns Ältere, wir können uns da auch nicht ausschließen, wenn man am Bahnhof nach rechts und links schaut, 9 von 10 schauen in ihr Handy, weil sie den Augenblick gar nicht mehr aushalten können. Weil sie es gar nicht mehr aushalten, mal für einen Moment tief durchzuatmen, nach rechts und links zu schauen. Und was soll aus dieser Generation werden, wenn dann wirkliche Herausforderungen kommen und man so absorbiert ist von den Ablenkungen des Handys und der Dopaminsucht, die daraus entsteht. Und so können wir von den alten Kulturen vor allem lernen, uns wieder zu fokussieren auf das Hier und Jetzt, auf die Präsenz, auf den Moment, wo Leben wirklich stattfindet. Und hier gibt es auch ganz spannende Rezepturen, gerade aus der traditionellen chinesischen Medizin, aus der ayurvedischen, aus der tibetischen Medizin, Rezepturen aus Wurzeln, aus bewährten Heilpflanzen, die uns helfen können, leichter wieder in die Meditation zu kommen, uns besser zu konzentrieren, tiefer zu schlafen, erholsamer zu schlafen und vor allem auch wieder mit mehr Lebenskraft, mit mehr Begeisterung in den Alltag, in die Prozesse einzusteigen.
Ich meine, das sind genau 3 Sachen. Ich fand übrigens den Begriff Handyfasten gerade auch sehr, sehr spannend. Den habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gehört. Der macht aber natürlich so viel Sinn. Es liegt auf der Hand. Und das kennen sicherlich viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade hier zuhören. Denn wir sind alle den ganzen Tag damit beschäftigt, uns zuzuspammen. Also diesen Kaugummi im Gehirn langsam irgendwie wabern zu lassen. Und gleichzeitig aber mit Apps, die uns helfen sollen, im Hier und Jetzt zu sein, also mit dieser Achtsamkeitsbell oder mit verschiedensten anderen Geschichten. Aber alles findet ja im Grunde in diesem klitzekleinen Kasten statt. Da gibt es doch zig andere Dinge, die man zu sagen könnte. Ich meine, der ganze Bewegungsapparat, Nackenverspannung, der ganze Beauty-Wahn, obwohl man die ganze Zeit nach unten guckt und sich dann wundert, warum das ganze Gewebe halt irgendwann absackt und die Muskulatur nicht. Aber das Mentale ist, glaube ich, der allergrößte Punkt. Und ich weiß ja, dass du neben der Naturheilkunde und auch der Weltmedizin, dass du dich auch sehr mit dem Vagusnerv beschäftigt hast. Und ich glaube, das ist ja ein Thema, das eine kann ohne das andere nicht. Also die Schulmedizin, die hochwirksamen Naturheilstoffe und Phytowirkstoffe, mit denen du eben arbeitest, zu denen wir auch gleich noch kommen. Und eben auch unsere Innenwelt. Thema Resilienz, Thema Gewahrsein. Wie schaffe ich es eigentlich, in dieser unglaublich schnellen Welt gesund zu bleiben, mich darum zu kümmern, ohne dass es auch gleich wieder Performance wird? Und auch die richtige Dosis von all diesen ganzen Zutaten, Achtsamkeit, mit anderen sein, in der digitalen Welt, mich nicht abschotten, trotzdem auch am Ball bleiben und sich ganz bewusst eben dieses Handyfasten beispielsweise zu gönnen. Wie berätst du deine Patienten in deiner Praxis, Ingrid?
Ja, der Vagusnerv, den können wir als Verbündeten gewinnen. Das ist ein Teil unseres Nervensystems, der für die Selbstheilung verantwortlich ist. Er ist sozusagen der Dirigent dieses Orchesters, des Gleichgewichts, der Selbstregulation. Und wenn dieser Dirigent ausfällt, dann entsteht Leid, dann entsteht Druck im Körper, dann entsteht Bluthochdruck, dann entstehen alle möglichen Erkrankungen, Entzündungserkrankungen. Und der Vagusnerv hat die Aufgabe, alles, was überschießend ist im System, wieder runter zu bremsen. Und so sprechen wir von der Vagusbremse, die allerdings ausfällt, wenn unser System nur im Sympathikusmodus, im Stressmodus läuft. Genau. Oder in der Angst blockiert ist. Aus Angst heraus versuche ich lieb und nett zu sein, mich zu verbiegen. Ich sage ja, wo ich eigentlich nein meine. Also viele Gründe, die mich subtil unter Stress setzen und die damit verhindern, dass ich mit einem starken Vagusnerv gut mit mir verbunden bin. Und der Vagus ist auch der Türöffner zur Spiritualität, zur Selbstwahrnehmung, zur Selbstreflexion. Er aktiviert mein Zweidenken, also mein reflektierendes, integrierendes Denken der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und er lässt uns auch kreativ sein. Er lässt Visionen entstehen, eine vielleicht auch besten Version von uns selbst. Und ohne diesen Vagus-Tonus, und den messe ich als Erstes, wenn Patienten zu mir in Stein oder Meer für eine Kurwoche kommen, dann ist neben der Pulsdiagnose die Vagusmessung die erste große Untersuchung, neben vielen anderen, vor allem Blutuntersuchungen, wo wir ganz, ganz viel heute rauslesen können. Alles Dinge, wo wir 10-mal so viel untersuchen können, wie es die Durchschnittsärzte machen. Und dann kriegen wir ein sehr genaues Bild, wo das Problem seinen Ursprung hat und können dann einen guten Therapie- und Ernährungsplan entwickeln und dann eben auch Resilienztechniken, Atemtechniken, Meditationstechniken beibringen. Und so kann eine Woche hier am Stein oder Meer dann als Grundlage genommen werden, das Leben auf eine ganz neue Ebene zu stellen.
Ja, das finde ich unfassbar spannend, weil du vereinst ja tatsächlich die ganz moderne Diagnostik, HRV-Messung, Telomeranalysen, also alles und Mikrobiomdiagnostik, alles, was wir eben aus der Longevity-Perspektive jetzt gerade rauf und runter hören in den letzten 2 Jahren, seitdem das L-Wort wie die Sau durchs Dorf getrieben wird. Aber was mir auch ganz oft fehlt, wenn ich auf all diesen ganzen Konferenzen bin, ist eben genau diese holistische Art und Weise. Für mich ist, bevor ich jetzt auch gleich zu deiner Kurwoche noch einmal komme, weil es wird auch viele HörerInnen interessieren, für mich erscheint dieses ganze Longevity-Thema, was ja im Grunde genommen altes Wissen neu verpackt und gelabelt ist, oftmals als Hochperformance-Medizin. Auch ich trage einen Aura-Ring, ich messe gewisse Dinge, sehe halt, okay, wie ist meine Herzfrequenzvariabilität heute, ist mein Ruhepuls runtergekommen, habe ich mich genug bewegt, bin ich 10.000 Schritte gegangen, etc. Aber auf einmal ist es auch wie so ein Punktesystem, wie gut funktionierst du eigentlich als Longevity-Athlet, könnte man fast sagen. Und was mir ganz oft fehlt und was ich wunderbar finde, was du eben auch so stark im Balance setzt zu dem Ganzen, ist eben das ganze Thema, genau, Vagusnerv, mentale Resilienz, Spiritualität im weitesten Sinne oder auch im ganz konkreten Sinne. Und das eine ist ohne das andere auch überhaupt nicht in Balance. Also wir können ja nicht einfach einen gesunden Körper haben und aber die ganze Zeit uns innerlich ärgern und selbst herabwürdigen oder verschiedenste Gedankenkonstrukte haben, die uns lähmen, das Leben wirklich zu machen. Und das finde ich wahnsinnig toll an der Perspektive, die du mit reinbringst. Die finde ich ist noch sehr, sehr selten. Weil entweder gibt es das eine, es wird dann ganz oft irgendwie abgetan als Softskill, oder es gibt das andere, wo Performance-Menschen noch mehr supported werden in ihrer Performance-Optimierung. Finde ich stark.
Das braucht innere Haltung. Und da können wir ganz viel lernen, gerade von der alten tibetischen Medizin, die Menschen sozusagen auf dem Weg der Welt, den Göttern am nächsten, so könnte man fast sagen, haben eine gewisse Kernkompetenz. So wie jede Kultur eine Kernkompetenz hat, so würden wir, ich sag mal, Massage- und Ernährungstechniken nicht in Tibet suchen, aber dafür würden wir finden dort? Wie kann man das Leben aus einer anderen Perspektive sehen? Wie kann man mehr Mitgefühl, mehr Dankbarkeit, mehr Glückspilzbewusstsein in sein System reinbringen? Denn das ist etwas, was den Vagusnerv beruhigt. Jeder Gedanke an Dankbarkeit, an Fülle, an Zufriedenheit führt zu einer inneren Entspannung, zu einer Ruhe, stärkt den Vagusnerv. Und der Vagus ist auch der, wenn wir so wollen, der Longevity-Nerv, der dafür sorgt, dass wir die Dinge auch umsetzen, die wir wissen. Wir wissen ganz viel, aber in der heutigen Zeit sehe ich meine Aufgabe als Arzt als erstes darin, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern dann Menschen auch einzuladen, zu motivieren, zu inspirieren, Neues auszuprobieren und Lust zu bekommen auf ein Leben, das sehr viel länger, sehr viel wacher sein kann als das alte. Und ich vergleiche das gerne mit einem Fahrrad. Man kann sich durchaus daran gewöhnen, dass die Räder am Fahrrad nur zu 20% aufgepumpt sind. Und so strampelt man Tag für Tag zu seiner Arbeit oder macht seine sportlichen Runden. Und ich will Lust darauf machen, Reifen richtig aufzupumpen, sodass da 100% Luftdruck drauf ist. Plötzlich macht Leben beim Fahrradfahren viel mehr Spaß und man kann auch mal über die 7 Berge hinausradeln, ohne dass man erschöpft ist, weil einfach viel, viel mehr möglich ist. Und Menschen zu inspirieren, nicht zur besten Version von sich zu werden, das ist etwas, wo wir dann auch ganz viel erreichen, wenn es darum geht, Begeisterung langfristig wachzuhalten, weil Begeisterung ist eine der ganz großen Longevity, Mental Longevity Faktoren.
Ja, Wahnsinn. Ingo, du siehst gerade, ich habe mir einige Sachen wieder aufgeschrieben, weil ich fand das Glückspilzbewusstsein gerade sehr, sehr stark. Das ist schön, wenn man sich einfach auch mal mit der Perspektive wirklich darauf konzentriert, was habe ich eigentlich gerade Tolles? Und auch mit sich selbst innerlich auch besser umgeht und sagt, Mensch, es war heute ein guter Tag, was habe ich dazu beigetragen, was habe ich gut gemacht. Es gibt an jedem Tag, in jedem Moment x Sachen, auf die man sich fokussieren kann, die vielleicht noch nicht so gut laufen oder was man noch nicht so gut kann. Und ich finde auch den Vagus als Longevity-Nerv zu betrachten sehr, sehr spannend. Wenn man zu dir zur Kurwoche kommt an Stein oder Meer, du hast gerade schon gesagt, es werden die ganz klassischen Messungen durchgeführt, es wird Blut, Speichel, Stuhl wahrscheinlich, HV-Messung, dann die Vagus-Nerv-Messung. Wie läuft dann so eine Woche bei dir in der Praxis ab? Was für ein Programm erwartet mich da? Und was muss ich abseits von der Bereitschaft, dass ich wirklich auch heilen möchte, dass meine Reifen wirklich aufgepumpt sind, das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Was muss ich da noch mitbringen?
Ja, man wohnt hier 6 Tage am Meer, kann sich selbst die Wohnungen aussuchen, gibt verschiedene Möglichkeiten. Direkt sind ja Naturschutzgebiet, wir haben den großen See. Also Menschen können sich hier was ganz Individuelles raussuchen, um sich zurückzuziehen, um sich für 6 Tage neu zu sammeln, den inneren Kompass neu auszurichten. Und sie bekommen von uns Inspirationen, Untersuchungen und dann Infusionen vor allem. Wir können Vagusstärkende Infusionen geben, Akupunkturbehandlung aus Sicht der psychosomatischen, traditionell chinesischen Medizin. Aber es sind vor allem auch die diagnostischen Maßnahmen, die uns helfen zu schauen, wo steht das Nervensystem, wie ist das Energiesystem aufgebaut. Die Pulsdiagnose, die chinesische und ayurvedische Pulsdiagnose helfen mir da sehr. Und so ist es eigentlich ein Rückzug, eine Neusortierung, die uns da die Möglichkeit gibt, neu wieder ins Leben einzusteigen, aus Burnout rauszukommen, aus Darmentzündungen rauszukommen. Das sind somit die Hauptthemen. Und ich habe ja auch in der Kardiologie viele Jahre gearbeitet. Also Herz steht im Mittelpunkt mit all seinen Ausprägungen. Darm, weil ich meine Doktorarbeit über den Darm geschrieben habe. Und das sind so die Kernorgane. Natürlich auch die Lunge als Atmungsorgan in den entsprechenden Heilsitzungen spielt da eine große Rolle. Aber du hast es eben richtig gesagt, das Entscheidende ist, das wirklich Entscheidende ist, die entscheidende Vorbereitung ist, will ich wirklich mein Leben auf eine höhere Ebene stellen? Bin ich bereit, dafür einen Einsatz zu bringen, nämlich den Einsatz, mir zu überlegen, wie könnte mein Leben denn im besten Falle aussehen? Wo will ich denn überhaupt hin? Und wie könnte sich dieses Leben anfühlen, um dann Lust zu bekommen? Habe ich Lust? Habe ich Appetit auf dieses andere Leben? Und dieses andere Leben fängt häufig auch mit ganz einfachen Sachen an. Wenn wir morgens aufstehen zum Beispiel, nicht, dann sind die ersten Gedanken sind schon wahnsinnig entscheidend. Wenn ich morgens aus dem Fenster rausschaue und schaue, was ist denn das wieder für ein bescheidener Tag da draußen? Und habe vielleicht nachts noch schlecht geträumt, weil ich abends einen schlechten Film geguckt habe. Dann gehe ich mit einer bestimmten Schwingung auf die Straße raus und wundere mich, dass draußen die Leute alle so schlecht drauf sind. Und dieses Schwingungsmuster, was ich nach außen trage, führt dann dazu, dass meine Resonanz auf den Teil der Straße fällt, der gerade gar nicht gekehrt ist. Und ich ärgere mich über die schlecht gekehrte Straße. Dann bleibe ich an dem Schaufenster stehen, das völlig verrückt und blöd aussieht. Dann sehe ich die umgefallene Mülltonne. Also meine Aufmerksamkeit fällt dann auf all die Dinge, die zu dieser Frequenz, mit der ich morgens sozusagen meinen gedanklichen Smoothie gebraut habe. Das war dann nämlich kein Smoothie, sondern eher eine toxische Suppe, die ich mit meinen ersten Gedanken gebraut habe. Ziehe ich eine Resonanzkette nach sich, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Wenn ich aber jetzt morgens zum Beispiel, um das mal in diesem ganz simplen Beispiel deutlich zu machen, aufstehe mit dem Gedanken Glückspilzbewusstsein. Wow, da sind 5 Finger, die heute ordentlich zupacken wollen. Da sind Beine, die mich ins Badezimmer tragen. Da sind Augen, die draußen sehen, wow, da gibt's ja eine Welt wieder zu entdecken. Und wenn ich in der Stimmung auf die Straße gehe, werde ich mich wundern, wie gut die Menschen drauf sind. Weil mir werden nur die auffallen, die in diesem Resonanzfeld auch sind.
Ja.
Ich werde plötzlich die blühende Blume sehen, neben der umgefallenen Mülltonne. Ich werde den anderen Teil der Straße sehen, der gut gekehrt ist. Ich werde an dem Schaufenster stehen bleiben, habe dann den Parkplatz und so weiter und so weiter. Das heißt, wir brauen mit unseren Gedanken einen biochemischen Smoothie, einen leckeren Cocktail oder eben eine toxische Suppe, so wie wir in den Tag hinein denken, hinein fühlen. Und das kann man jetzt natürlich viel, viel größer und strukturierter aufbauen. Und dann wird da ein ordentlicher Schuh draus.
Ingo, das ist, einfach wunderschön, weil genauso im Grunde genommen kennt das, glaube ich, jeder von uns, was du gerade gesagt hast. Und es ist halt schön, dass eben auch so griffig anhand von Bildern und Beispielen, weil dadurch, glaube ich, das Verständnis gerade, wenn man jetzt hier im Podcast zuhört, nochmal ein bisschen tiefer. Da bin ich komplett bei dir. Ich meine, ich bin selbst viel in diesem ganzen Resonanzthema drin. Kleiner Sidestep. Ich hatte auch eben gerade meinen wöchentlichen Standortbestimmung mit meiner Therapeutin, Coachfrau, die sehr praktizierende Buddhistin ist. Und wir haben auch viel über die Perspektive gesprochen und wie du eben rausschaust aufs Leben und was dir auffällt. Ich weiß allerdings auch, bevor jetzt einige HörerInnen vielleicht auch sich überfordert fühlen, das ist natürlich auch tricky. Das ist ja auch ein Muskel, den du trainierst an jedem einzelnen Tag. Und dieses Glückspilzbewusstsein ist ja auch eine Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, dass ich so aufs Leben schauen möchte, dass ich aufstehe und ich kann natürlich sagen, boah, es regnet, oder ich kann sagen, Mensch, wie toll, dann bin ich heute immer zu Hause und mache halt die Dinge und kann die auch ein bisschen ruhig machen, dann gehe ich heute eben nicht raus. Es ist ja eine komplette Geisteschule und jetzt kommen wir zu dem, was du vorhin gesagt hast, Thema Handyfasten. Jetzt sind wir natürlich in der modernen Welt, in der wir nun mal sind, jeden Tag konfrontiert mit x visuellen Bildern, denen wir gerne entsprechen würden, was ja unterbewusst eigentlich passiert, vielmehr. Und sofort ist der Blick ja getrübt. Das heißt, wenn man jetzt eine Woche bei dir ist, oder die 6 Tage, da werden dann wahrscheinlich Meditationen, wird da etwas wie NLP gecoacht, oder wie begleitest du deine Patienten auch danach? Gibt es da ein Programm, was man bei dir absolvieren kann, wo man vielleicht ein halbes Jahr mit dir arbeiten kann oder mit deinen Mitarbeitern?
Ja, Sie haben natürlich einen tibetischen Mönch vor Ort. Unser Geshe, seit über 25 Jahren ist er hier zu mir gezogen, ist ein guter Freund. Wir haben einige Yoga-Therapeutinnen, die Yoga anbieten. Aber ansonsten steht im Mittelpunkt einmal unsere Mantra-Challenge, die ich mit der Deva Premal vor vielen Jahren ins Leben gerufen habe. Das heißt, dahinter steht das Commitment 10 Minuten Meditation am Tag, geführte Meditation online. Das ist das eine. Und eine Vagus-Challenge. Da geht es darum, in 28 Tagen mit Vagus-Flow-Übungen das System aus dem Stress in die Balance reinzubringen. Mhm. Und 15.000 Menschen haben da inzwischen schon mitgemacht. Das ist ein richtig gutes Programm, das Meditationsprogramm und das Vagus Flow Programm genauso. Das ist etwas, wo man dann jeden Tag seine 10 Minuten Commitment hat am Laptop oder am Handy, um in dieses Feld einzusteigen. Und dazu haben wir dann natürlich auch entsprechende Bücher. Wenn ich an mein letztes Buch, der Resilienzkompass, denke, nicht? In allen Kulturen haben Menschen unterschiedliche Resilienzstrategien entwickelt, um ihren Vagus gut in Balance zu halten und um den Herausforderungen des Alltags mit mehr Gelassenheit und Humor entgegenzutreten. Also wohl dem es gelingt heute, und das ist für mich so eins der großen Maßstäbe, die wir anlegen können, in einen Gleichmut hineinzubekommen. Echt immer nicht so untriggerbar zu sein, dass man über sich selbst und seine eigenen Reaktionen schmunzeln kann. Nicht? Und schmunzeln ist dabei ein ganz schönes Wort. Es ist so ein liebevolles Mitsein mit den Gefühlen, die da vielleicht kochen. Und ich bin Beobachter meiner selbst und lasse nicht zu, dass ich in Triggerwellen reinrutsche, die mich dann völlig in den hinteren Vagus oder in den Sympathikus reinbringen, in die innere Erstarrung reinbringen, sondern es gelingt mir, über mich selbst zu schmunzeln, in diesem, nennen wir es ruhig, in diesem heiligen Gleichmut zu bleiben.
Sehr, sehr schön. Ja, das ist definitiv ein hohes Ziel, aber ich glaube, es ist einfach auch ein Durchhalten und Mitmachen und Dranbleiben, könnte ich mir gut vorstellen. Und eben auch die Entscheidung zu sagen, ich gehe mit Humor an, mit Humor, aber auch gleichzeitig mit der Ernsthaftigkeit, aber auch mit einer Sanftheit durch mein Leben. Wie ist das denn? Ich könnte mir vorstellen, wenn Patienten zu dir kommen, die tatsächlich auch physische Beschwerden haben, die ihnen Angst machen. Weil alles, was du gerade gesagt hast, der Gleichmut, da auch mit einem Mitsein mit dem Leben, durchs Leben zu gehen. Viele Menschen da draußen, denen ich begegne, würden ja sagen, Mensch, ich bin Opfer von äußeren Umständen. Ob es jetzt die Kindheit ist, die einem gewisse Perspektiven und Schmerzen und Wunden zugefügt hat, oder ob es eine Krankheit ist. Das stelle ich mir tricky vor. Wie gehst du da als Arzt mit Patienten um, die zu dir kommen und da in diesem Struggle vielleicht sind, gerade noch nicht in einen Gleichmut oder in einen mit dem Leben in Balance sein gehen können, weil sie einfach Angst haben?
Ja, also es geht ja darum, immer wieder ins Vertrauen zu kommen. Der Vagus ist eine ganz greifbare Geschichte, die wir messen können. Und wir können natürlich auch anhand der Blutwerte sehen, wie stark schleichende Entzündungen hier eine Rolle spielen, wie stark das geschädigte Mikrobiom einen Brain Fog auslöst, weil auch Serotonin nicht mehr ausreichend gebildet werden können. Und wenn wir diese Blutwerte haben, dann können wir mit Hochdosis-Infusionstherapie hier rangehen. Wir können Kurkuma-Weihrauch-Infusionen geben. Wir können aus Olivenblattextrakten heraus Oleopoetin-Infusionen geben. EGCG-Infusionen aus dem Matcha, aus dem Grüntee. Aber auch vagusstärkende Infusionen mit Glutathion, mit Taurin, mit Acetylcystein, also alles Neurotransmitter, die den Vagus stärken, der möglicherweise so erschöpft ist durch den Kampf, durch den Stress da draußen. Und das ist etwas, was super wichtig ist. Und die meisten Patienten sind ja krank. Nicht? Der Körper zeigt durch Signale, Symptome, dass Dinge aus der Balance gerutscht ist, dass der Vagus zu schwach ist, das Gleichgewicht nicht mehr herstellen kann. Also müssen wir gucken, wie können wir den Vagus stärken auf der einen Seite und wie können wir Entzündungsprozesse entsprechend runterregulieren. Das sehen wir innerhalb von wenigen Tagen schon sehr schnell. Durch den hochsensiblen CRP-Wert, durch verschiedene andere Werte sehen wir sofort, wie so eine Hochdosis-Kurkuma-Infusion wirkt. Und dann nach der Woche geht der Patient mit einem Therapieplan, mit einem Ernährungsplan, der bei mir immer aus Sicht der ayurvedischen und chinesischen Medizin zusammengestellt ist, und eine Rezepturempfehlung mit Heilpflanzenrezepturen, meist aus der tibetischen, chinesischen Medizin, aber grundsätzlich auch aus der Weltmedizin. Je nach Symptom gehen Sie dann nach Hause und nehmen dann weiter 3 Monate diese Rezepturen ein, die ich viele Bücher geschrieben habe, die viel recherchiert worden sind, wo wir genau wissen, wie viel Milligramm einer Heilpflanze genommen werden müssen, um den Blutdruck zu senken, um gegen Schwindel, gegen Tinnitus oder für eine bessere Verdauung zu wirken.
Ja, danke. Danke, das hilft auf jeden Fall. Also ich meine, Wir haben jetzt gelernt, wir können 6 Tage zu dir kommen, uns einfach wirklich umfassend durchchecken lassen, mental, aber auch körperlich im Einklang und hinterher mit einem guten Setup für die kommenden 3 Monate, aber auch mit deinen Online-Programmen wie der Mantra-Challenge oder der Vagus-Challenge. Und ich meine, diejenigen, die in dem ganzen Thema Yoga und Mantren fit sind, kennen Diva Premal, eine großartige Person, sehr international. Damit kann man dann eben weiterarbeiten. Du hast das ganze Thema ja abseits vom Steinhuder Meer und deinen anderen Lokalitäten, auf denen du unterwegs bist, ob auf dem Segelboot oder Korfu, ja wirklich in online transferiert. Auch die Atem-Challenge mit Klaus und Vidya von Nau. Was mich tatsächlich und bestimmt viele HörerInnen auch noch interessieren würde, du hast viel mit dem Dalai Lama gearbeitet, was ja nun wirklich ein wahnsinniger Ritterschlag ist. Das Wort Ritter passt jetzt so gar nicht. Mir fällt nur leider kein anderes adäquat ein. Was sind da denn für dich Erlebnisse, die dich geprägt haben? Vielleicht kannst du dazu noch was erzählen.
Naja, der Dalai Lama kommt so aus der Kindheit heraus. Ne? Ich hatte damals so einen ganz naiven Blick. Da gibt's einen Kaiser, da gibt's Könige und plötzlich sah ich einen Fernsehfilm, da wurde von einem Gottkaiser gesprochen. Und da dachte ich, Mensch, den muss ich irgendwann mal kennenlernen. Und dann hat sich dieses Bild verfestigt. Den möchte ich kennenlernen. Und als ich dann während des Studiums so mehr oder weniger von Shangri-La gelesen habe, diesem geheimnisumwogenen Tal, wo die Pflanzen wachsen, die Menschen uralt werden lassen, im Tal des ewigen Lebens, dann dachte ich, Mensch, eigentlich müsste ich mich auf die Suche machen nach diesem sagenumwogenen Tal, wo die Menschen 120, 130 Jahre alt werden. Wie ernähren die sich? Was haben die für Heilpflanzen? Was haben die für soziale Gemeinschaften, die ihnen so viel Kraft geben? Und da dachte ich, wer könnte mir besser eine Antwort geben als der Dalai Lama? Der muss es ja wissen, wo die sind. Also habe ich da viel unternommen, um dann 1,5 Stunden Privataudienz zu bekommen. Das war natürlich ein paar Jahre Vorbereitung, damit das gelang. Und später habe ich ihn dann nach Steinhude eingeladen. Da hat es allerdings 14 Jahre Arbeit gedauert, bis ich mich so weit bewiesen hatte, dass er dann gesagt hat, okay, nach New York, Johannesburg kommt Steinhude dran und dann fahre ich erst weiter. Und das war 2013, da hatten wir hier 2 unglaubliche Tage am Steinhuder Meer. Tausende von Menschen aus allen Regionen sind gekommen, um ihn hier zu erleben. Hat für die Kinder ganz viel getan. Wir haben für die Kinder, die tibetischen Kinder, viel gesammelt und haben auch die wichtigste tibetische Rezeptur, ein gewisser Teil davon wird immer für die tibetischen Flüchtlingskinder abgegeben. Also wir haben da viele Programme ins Leben gerufen. Da gibt es viele Erlebnisse mit dem Dalai Lama. Und er inspiriert mich heute trotz seines hohen oder wegen seines hohen Alters immer noch sehr. Ich damals an den Moment dachte, in dem Moment, wo er aus dem Auto stieg auf unserer Steinhuder Badeinsel und auf dieser Insel fand dann diese unglaubliche Veranstaltung statt. In dem Moment regnete es für 30 Sekunden. Und das ist das größte Glücks, das größte Glückszeichen tibetischen, der Regentropfen. Und der Himmel war blau und in dem Moment, wo er ausstieg, fing es für etwa 30 Sekunden an zu regnen. Wirklich unglaublich. Und es ging so ein Raunen durch die Menge hindurch. Und die ersten packten schon die Regenschirme aus und plötzlich war der Regen wieder weg.
Okay, ich habe die ganze Zeit Übertragung und Gänsehaut. Ne? Also ich habe richtig so Wellen gerade in meinem Körper, während ich hier zuhöre. Das ist ja der Wahnsinn. Also wirklich, wirklich irre.
Auch seine Hand, ne? Hand zu berühren, war einfach, man hat das Gefühl, man hat eine Hand in der Hand, die untriggerbar ist, nicht? Wo einfach so ein Riesenschmunzeln über allem liegt, so ein liebevolles Lächeln, wie es in der Form, wo ich habe viele spirituelle Führer, viele Menschen kennengelernt, aber hier war etwas Besonderes, was mich da 2013 so berührt hat, dass ich danach, auch davor schon, ich habe 3 Bücher über tibetische Medizin geschrieben und die Kraft kam sicherlich auch mit aus dieser Berührung und aus diesem, was ich mit ihm erlebt habe.
Ganz, ganz toll. Also ich bin auch gerade ganz, ganz tief berührt. Ja, das sowas kann ich mir gut vorstellen. Das Prägnis klingt ja eigentlich auch fast wie ein Moment, in dem ein gewisser Funke auch nochmal auf dich übergesprungen ist, um das Ganze auch in deinen Büchern, in deiner Arbeit fortzuführen. Danke fürs Teilen. Das ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment. Und er hat ja tatsächlich auch für alle deine Bücher das Vorwort geschrieben, oder zumindest die.
Ja, für diese 3 tibetischen Bücher.
Die drei tibetischen Bücher. Hm. Vielleicht bleiben wir einmal bei der tibetischen Medizin. Was ist denn, wenn du nach Tibet schaust, was würdest du sagen? Wir können es leider heute in der kurzen, kompakten Folge nicht alle Länder einmal durchexerzieren, so gerne ich persönlich das natürlich wollte. Was würdest du sagen, weil du auch Shangri-La erwähnt hast, das Tal des Lebens und Tibet, was ist denn das Geheimnis dort vor Ort? Es wird nicht sicherlich nicht eins sein, aber vielleicht kannst du es einmal in so eine kleine Nussschale verpacken für unsere HörerInnen und für mich.
Ja, also die Krankheitsursache Nummer eins aller Krankheiten auf diesem Planeten ist aus der tibetischen Sicht die Windkrankheit. Die Windkrankheit ist eine Krankheit, die die meisten Menschen befallen hat, die in keinem Psychiatriebuch steht, aber trotzdem jedem stehen sollte. Es ist nämlich die Krankheit des Sturms der Gedanken, des zu vielen Denkens. Und man kann das vergleichen mit, das mache ich normalerweise als längere Meditationsübung, aber ich mache es ganz kurz. Man kann das vergleichen mit dem Meer, da ist Wellenbewegung auf dem Meer und umso mehr das Meer aufgewühlt ist, umso weniger kann man den Grund sehen, man kann die Steine nicht sehen, man kann mögliche Muscheln da unten nicht liegen sehen. Aber wenn der Wind nachlässt, das Meer sich beruhigt, plötzlich sieht man die Muscheln mit ihren klaren Konturen und plötzlich entdeckt man möglicherweise auch eine Muschel, die geöffnet ist. Und wenn man Glück hat, schaut aus der einen oder anderen Muschel eine Perle heraus. Aber dieser Blick zu dieser Perle bleibt versperrt, wenn zu viel Wind in der Luft ist und zu viel Wellenbewegung und zu viel Durchmischung des Meeres stattfindet mit all den Dingen, die da treiben, dann ist der Blick in die Tiefe versperrt. Das heißt, Menschen mit der Windkrankheit haben den Kontakt zu sich verloren, zu dieser inneren Perle, zu ihrer inneren Weisheit, zu ihrer Herzensweisheit. Und sie sind so im Kopf auf höher, weiter, schneller programmiert oder in Ängsten verfangen. Nicht Ängsten, die natürlich gerade in der heutigen Zeit sehr stark gefördert werden durch bestimmte Interessengruppen. Nicht? Also auf jeden Fall stehen sie neben sich, sind außer sich, sind quasi durch den Wind. Und das ist die größte Krankheit der heutigen Zeit. Und tibetische Medizin versucht, dass Menschen wieder zur Ruhe finden, in ihr Gleichgewicht finden, damit sie in diesem Gleichgewicht auch nach innen tauchen können, dass sie leichter in die Meditation kommen, leichter mal loslassen können, den Moment leichter aushalten. Und diese Rezeptur Lung, L-U-N-G geschrieben, das ist so die berühmteste Rezeptur aus der tibetischen Medizin, der Dalai Lama erst nachdem ich ihn 15 Jahre kannte, verraten hat, weil er gesagt hat, das ist eigentlich unser Geheimnis, unser Schatz, den wir hüten müssen. Dann hat er aber erkannt, dass er gesagt hat, die Welt ist so verrückt geworden, wir müssen diese Rezeptur preisgeben, denn Menschen müssen wieder in die Ruhe, in die Stille kommen, wieder das Wesentliche hinter dem scheinbar so Wichtigen erkennen können. Und dafür dient diese Lungenrezeptur, die ich jedem nur empfehlen kann, die ich auch vielen, vielen Patienten empfehle, aufschreibe. Und die Erfolge, die Rückmeldungen sind einfach unglaublich.
Ich darf es ja auch gerade testen, wofür ich sehr dankbar bin. Ich freue mich da sehr, sehr drauf, weil das, ich finde, das, da kann man sich auch mal offen zeigen. Ich bin gerade auch sehr viel im Kopf. Ich sehe, glaube ich, auch gerade die ein oder andere Perle nicht, weil viel los ist und ich denke, viele HörerInnen, die jetzt zuhören, denen geht es vielleicht auch ähnlich. Das erste halbe Jahr ist vorbei. Die Welt draußen ist gerade wild. Ängste dominieren so vieles. Und das kennt, glaube ich, auch jeder und jeder, wenn man mal einen Tag hat, wo man einfach mal zur Ruhe kommt. Man denkt, Mensch, ich gönne mir das und guckt aufs Meer raus oder hat einfach mal Stille für sich im Garten. Muss ja gar nichts Großes sein. Und auf einmal sind die Dots da und die Lösung ist einfach da, ein kreativer Moment ist da und man hat viele Dinge, die man sonst in 2 Wochen überhaupt gar nicht gesehen und geschafft hätte, ganz spielerisch geschafft. Die sind einfach da und mussten gar nicht errungen und erkämpft werden und so weiter. Insofern danke für die Erklärung. Ich werde sicherlich auf meinem Instagram-Kanal auch berichten darüber, weil ich teste Lungen und ich bin sehr, sehr gespannt. Liebster Ingrid, weil wir so langsam zum Ende der Folge kommen. Ich meine, dein Wissen und dein breites Spektrum, deine Perspektive, das ist dermaßen umfassend, holistisch und groß. Ich finde es gerade auch als Podcast-Host eine Challenge, eine sehr positive, das alles in diese kompakte Folge zu pressen. Diese Folge ist aber auch vor allen Dingen dazu da, dich kennenzulernen. Und all die ganzen Punkte und die ganzen Wissensfelder die du für uns erforscht hast und für deine Patientin, einmal so ein bisschen anzukratzen. Und jeder, der zuhört und sagt, Mensch, ich möchte mehr über Dr. Ingrid Roberts Arbeit wissen. Ich möchte seine Bücher kennenlernen. Ich will seine Online-Seminare besuchen. Ich möchte vielleicht zum Retreat oder zur Kur zu ihm an Steinor Meer oder nach Korfu kommen. Der findet hier in den Shownotes alle Links. Und ihr könnt mich auch anschreiben, wenn irgendetwas fehlt. Ihr werdet aber auch den Kanal von Dr. Ingrid Robert hier finden, ihn selbst anschreiben können. Gibt es denn vielleicht noch etwas zum Abschluss der Folge, was du gerne unbedingt mitgeben möchtest? Vielleicht auch etwas, was in der nächsten Zeit bei dir ansteht, was unsere HörerInnen erfahren sollen?
Was mir immer wieder am Herzen liegt, ist, dass wir zur Intuition zurückfinden. Dass wir auf unsere Intuition hören, egal wie lang der weiße Kittel eines Arztes auch sein möge. Bitte nicht sich in Angst und Schrecken versetzen lassen, sondern erstmal tief durchatmen, erstmal gucken, dass der Vagus wieder einigermaßen in die Balance kommt, nach vielleicht einem Schrecken, den ein Arzt in vielleicht unglücklicher Weise formuliert hat, und erstmal bei sich wieder ankommen. Und ich kann aus meiner Erfahrung immer wieder sagen, alles, was kommt, kann auch wieder gehen. Wir haben alle Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Auch eine Prognose ist, also entsprechend einer Diagnose, eine Prognose ist wie eine Wetterprognose. Wetter kann heute Morgen so prognostiziert werden. Morgen kann der Wetterbericht völlig anders sein. Und so bitte ich auch Prognosen, die von Ärzten ausgesprochen werden, zu sehen. Alles ist veränderbar. Wir können neue Rahmenbedingungen schaffen. Wir können unser Leben wirklich verändern, wenn wir es wollen und bereit sind, dafür etwas zu tun. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass du in dieser Form Menschen interviewst, denn Wissen braucht es, das zu den Menschen gebracht wird. Und wenn wir um die Dinge wissen, können wir auch Dinge verändern. Und ich denke, dafür sind wir beide angetreten, hier einen entsprechenden Beitrag zu leisten. Gemeinschaft spielt da eine große Rolle. Wir sind jetzt in Kürze auf dem Segelschiff. Rüdiger Dahlke und ich, mit dem ich seit vielen Jahren Schiffsreisen mache, auf einem Segelschiff rund Korsika. Das ist so eine klassische Gesundheitsreise. Wir sind 140 Personen, 10 Plätze sind gerade noch frei. Wer auf sowas Lust hat, rein vegetarisch, täglich Meditation, Yoga, Inspirationen von uns beiden. Kevin James Carroll wird mit seiner Frau dabei sein, uns musikalisch begleiten mit Mantra. Gesänge mit herzöffnender Musik. Das ist nochmal was ganz Besonderes und da freue ich mich sehr drauf.
Das werde ich auf jeden Fall verlinken. Die Folge kommt da quasi dann auch gleich raus, direkt nachdem wir sie hier aufgenommen haben. Das heißt, sehr, sehr aktuell dann auch für diejenigen, die jetzt dann hier reinhören. Ich danke dir von Herzen für dieses sehr, sehr inspirierende, sehr warme und sehr schöne und auch ja, einfach auch wissensöffnende Gespräch. Ich habe unglaublich viel mit dir gelernt. Ich hatte einen Glückspilz-Moment hier quasi mit dir in dieser Folge. Und ich werde alle Links teilen. Und ihr habt es gehört, es sind noch 10 Plätze frei. Wann findet die Segelreise denn statt? Vielleicht das noch
vom
zuletzt.
Vom 11. bis zum 20. September ab Rom rund Korsika nach Saint-Tropez und Nizza.
Okay, super. Dann sind hier auch die Rahmenbedingungen einmal genannt. Ich werde die aber noch mal ganz gesondert auf Instagram veröffentlichen.
Mhm. Lieber Ingrid, danke dir von Herzen. Segel-neusetzen.de, segel-neu-setzen.de. Und genau darum geht es, eine Transformationsreise mit Rüdiger Dahlke und mir.
Das werde ich ganz genauso in den Shownotes verlinken. Danke für das Gespräch. Ich freue mich auf alles, was noch kommt und sicherlich auch auf eine Kur bei dir, die ich auch als Vian machen werde. Und werde dann sicherlich auch auf Instagram berichten. Jetzt werde ich aber erstmal die Lungenrezeptur testen, die ich natürlich auch hier verlinken werde. Und ja, sage vielen, vielen Dank, Dr. Ingrid Robert, für die Podcast-Folge mit dir.
Ja, es war mir eine große Freude.